Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. In der heutigen Folge habe ich ein Interview mit Maud Schlich geführt. Sie hat sich einem Thema verschrieben, gegenüber dem es oftmals Vorbehalte gibt in Projekten, nämlich Reviews. Sie selbst ist seit den 90er Jahren schon in der IT tätig, früher als Programmierin und wechselte dann in ihre Qualitätssicherung zu Testing und Reviews. Seit 2004 ist sie selbstständig und Coach, Testmanager, QS-Teams und agile Teams auf dem Weg zu mehr Qualität und besseren Tests und besseren Reviews. Sie ist Co-Autorin vom Buch Reviews in der System- und Softwareentwicklung und Autorin vom Buch Software testen nach ISTQB für Dummies. Ja, und wenn man so eine Review-Expertin hat, dann muss man natürlich auch über Reviews sprechen und das haben wir getan. Wir haben über die Vorteile gesprochen, welche Reviews es überhaupt so gibt, wie man am besten anfangen kann, welche Fallstricke es gibt, was man beachten muss, wenn man Reviews einführt und auch wie man zu dem ganzen Thema ein bisschen die Schwere nehmen kann und einfach leichtgewichtig ein Review starten kann. Viel Spaß beim Hören und dann natürlich auch beim Umsetzen. Hallo Maud, schön, dass du hier bist.
Hallo Rishi, schön, dass du mich eingeladen hast.
Ja, sehr gerne, weil du hast uns ja ein spannendes Thema mitgebracht. Es geht nämlich um das eins deiner Themen, die du, ja, für die du ja Expertin auch bist, das Thema Reviews.
Genau, richtig.
Genau, und Reviews, also du hast ja dazu auch ein Buch geschrieben, ne? Reviews in der System- und Softwareentwicklung, und das ist ja auch ein Thema, mit dem
zusammen
du...
Mit zwei Kollegen müsste ich ja betonen, ne? Peter Rösler und Ralf Knauper waren da auch dabei.
Das stimmt, also ein Gemeinschaftswerk. Ne? Aber ich kenne ihn natürlich auch aus Projekten, wo du das Thema Reviews einfach auch schaffst, mit einer schönen Leichtigkeit mit reinzubringen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir uns heute mal um das Thema unterhalten können und dem Thema Reviews vielleicht auch bei dem einen oder anderen Hörer diese Schwere zu nehmen, die manchmal auftritt, wenn man an Reviews denkt.
Und ja, das kann ich auch gut verstehen, ja.
Genau. Und ja, dann lass uns mal durchstarten. Fangen wir vielleicht an. Was heißt denn für dich eigentlich das Thema Review? Was bedeutet Review?
Also das Review für mich ist ein Lesen eines Gegenstandes, eines Review-Objektes, typischerweise ein Dokument, aber das muss gar nicht mal unbedingt sein, einen Gegenstand, den ich mir angucke, um darin Fehler aufzudecken. Das ist das Prinzipielle, was ein Review ausmacht. Das könnte natürlich auch eine Zeichnung sein, es könnte ein Modell sein, es könnte ein Gegenstand letztlich sein.
Ja, okay, also das Prüfen eines Dokuments, aber das kann ich mir doch einfach ja auch, weiß nicht, gegenseitig einfach beim Kaffee unter die Nase halten, oder? Also ist das...
Genau, könntest du tun, das wäre dann informelles Review letztlich, aber da hängt es natürlich sehr davon ab, ob du jetzt Lust dazu hast, Zeit dazu hast und wie du gut drauf bist und wie intensiv du das liest und auch wie gut du vielleicht gewappnet bist, um das zu lesen. Das heißt, heute könntest du ein ganz gutes Ergebnis bringen, das heißt viele Befunde finden, und morgen hast du keine so große Lust, dann findest du weniger und übermorgen vielleicht gar nichts mehr, weil du überhaupt gleich wieder wegschiebst, weil du gar keine Zeit hast. Ein Review hat aber die Absicht, dass du das sicher möglichst viele und möglichst schwergewichtige Befunde, um das andere Wort mal zu bringen, zu nutzen. Also Befunde, die wirklich Konsequenzen haben, wo es wirklich wehtun würde, würden die durchrutschen in eine der nächsten Phasen einer Softwareentwicklung.
Ah ja. Und wie startet sowas? Wie läuft dann so ein typisches Review, was dann auch ein bisschen so strukturierter abläuft?
Das typische Review wird damit beginnen, dass es jemanden gibt, der das irgendwo moderiert, leitet, anleitet und der sich das Dokument mal anguckt, vielleicht mit dem Autor darüber kurz redet und mal prüft, bis wann ist das Dokument wahrscheinlich fertig, was ist das für eine Art von Dokument, wer soll das später überhaupt nutzen? Und was wollen die, die das später nutzen, denn in dem Dokument sehen? Und was wollen sie möglichst nicht sehen? Welche Fehler möchten sie nicht haben? Und wenn ich jetzt Acht gebe auf genau die, die das nutzen wollen, und dann habe ich vielleicht ein Hilfsmittel, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, mit Hilfe deren ich möglichst diese Befunde finde, die für mich entscheidend sind, dann trommel ich ein kleines Team zusammen, vielleicht zwei, drei, vielleicht sogar mehr Reviewer, je nachdem, was für ein Dokument das ist und wie wichtig das auch ist. Und dann geht jeder mit dem Dokument und allen Hilfsmitteln in sein stilles Kämmerlein sozusagen und liest das sehr, sehr aufmerksam durch. Dafür gibt es Lesetechniken, die ihm dann helfen oder die der Person dann helfen, das möglichst sicher aufzudecken. Und irgendwann werden alle Listen, die man geschrieben hat, Befunde, die man aufgesammelt hat, zusammengeführt und zumindest mal die wichtigsten auch gemeinsam besprochen.
Mhm. Also in einer gemeinsamen Sitzung, in einem Meeting dann?
In einem Meeting dann. Das muss nicht unbedingt ein Meeting sein, aber das wird häufig so gemacht, weil man dann auch den Austausch hat und versteht, was meinte der Gutachter eigentlich mit diesem Befund, und der Autor kann rückfragen und der Gutachter kann auch den Autor was fragen und bekommt eine Antwort. Also entsteht ein Dialog und man kann in Dialogen immer lernen. Ja, gerade im Agilen würde man ja auch sagen, wir wollen als Team ja weiterkommen.
Ja.
Und das würde im Review auch so passieren.
Mhm. Okay, verstehe. Und wenn sich jetzt so diese Reviewer oder die Gutachter so in ihr Kämmerchen zurückziehen, wie arbeiten die mit dem Dokument? Also lesen die das einfach oder welche Varianten gibt es da oder was nutzt du da gerne?
Ja, da gibt es so etwas, das nennt sich entweder Review-Verfahren, wenn man so nach der Norm geht, oder Lesetechniken, sage ich dazu gerne. Also wir haben ja alle lesen gelernt in der Schule, ne? Du und ich, wir haben alle lesen gelernt, aber wir haben kaum jemals gelernt, zu lesen, um etwas an Fehlern aufzudecken. Ne, mhm. Wir können gut interpretieren und so ein Zeug machen, das haben wir alle mal gelernt, aber wirklich Fehler finden, weniger. Und Lesetechniken helfen mir jetzt als Lesender dabei, diese Fehler aufzudecken. Zum Beispiel, die simpelste ist es, eine Checkliste zu haben. Die stellt mir Fragen und wenn ich die Fragen beantworte, komme ich hoffentlich auf Dinge, die nicht so gut sind in dem Dokument. Und noch besser wäre es, ich habe eine Art von Lesetechnik, die basiert darauf, dass ich quasi perspektivenbasiert arbeite. Das heißt, ich überlege mir, welche Zielgruppe hat mein Dokument. Wenn ich jetzt mal ein Anforderungsdokument nehme, dann könnte es die Entwicklung sein, es könnte es Marketing sein, es könnte Projektleitung sein, Entwickler sein. Da fallen mir eine ganze Reihe von Menschen ein, die mit diesem Dokument später arbeiten. Und wenn jetzt diese Menschen alle die Ansprüche an die Qualität in dem Dokument erfüllt sehen, dann ist das Dokument gut genug.
Mhm.
Ja, und diese Perspektiven helfen mir dann dabei, genau diese Rollen einzunehmen, wenn ich es nicht ohnehin schon innehabe, und auf die speziellen Dinge zu achten, die für diese einzelnen Zielgruppen wichtig sind.
Mhm.
Also für den Entwickler zum Beispiel darauf zu achten, ist es realisierbar, umsetzbar, ist es eindeutig beschrieben oder so etwas. Und beim Tester, ist es abprüfbar? Kann ich einen Testfall erstellen? Passt das alles zusammen?
Mhm.
Und fürs Marketing auch, kann ich es verkaufen? Ist das, was da drin steht, irgendwie sinnvoll für den Markt? Gibt es einen Markt dafür überhaupt?
Das ist ja super spannend, sich in diese Rolle auch reinzuversetzen, ne? Weil wenn man da auch verschiedene Perspektiven kombiniert, dann hat man natürlich dann einen ganzheitlicheren Blick auch. Da merke ich schon, das kann ich an der Kaffeemaschine jetzt beim Querlesen vielleicht nicht gleich einnehmen. Also da hast du mich schon überzeugt.
Sicher nicht, nein.
Und wenn jetzt also diese Perspektiven und dann kommen diese Befundlisten raus und dann geht es ins Meeting und wie geht's dann weiter?
Also vielleicht erstmal zu dem Meeting selber. Das ist so ein stark moderiertes Meeting, in dem jeder Reviewer seinen Teil leisten soll. Der Moderator, nicht der Autor, aber der Moderator selber führt normalerweise durch das Review-Objekt durch und sagt, okay, wir gucken uns jetzt mal an den ersten Abschnitt, in dem es um XYZ geht. Und wer hat denn dazu was gefunden? Oder er geht die Liste der Befunde durch und sagt, okay, wir haben auf der Seite 2 vom Reviewer. Richie, ein Befund. Richie, was hast du denn? Der ist major, also schwerwiegend, also hat hohe Konsequenzen, Tragweite ist nicht ohne. Richie, was hast du denn da gemeint mit? Erläuter das nochmal kurz. Das hat den Zweck, dass der Autor dann nochmal sagen kann, okay, ich verstehe jetzt, was der Befund wirklich bedeuten soll, was du damit gemeint hast. Und du kannst dann nochmal sagen, okay, für mich ist das schwerwiegend, weil, ja.
Mhm.
Und so würde man gerade die schwerwiegenden Befunde durchgehen. Also man würde niemals, also niemals ist vielleicht falsch, aber man würde die Zeit normalerweise nicht darauf verschwenden, über Kommafehler zu reden, über Grammatik zu reden, über vielleicht unglückliche Formulierungen, die aber verständlich sind. Man würde sagen, ist nicht gut formuliert, steht in der Befundliste, aber lieber Autor, dein Job.
Mhm.
Weil ganz wichtig ist es, die Qualität des Dokumentes bleibt in der Verantwortung des Autors.
Ja, ja.
Mhm. Egal, wie viele Reviewer ich da jetzt habe, die machen ihren Job, die helfen dem Autor in Sachen Qualität, aber die Verantwortung für die Qualität bleibt einfach beim Autor.
Mhm.
Da kann er sich nicht rausreden. Und er entscheidet dann, nach einer Review-Sitzung auch typischerweise wieder mit jedem einzelnen Befund wirklich genau umgeht. Also die Reviewer werden nicht die Lösung vorschlagen, sondern nur das Problem darlegen. Und je nachdem, wie formal man so eine Review-Sitzung macht, würde man eventuell in der Sitzung auch eine Freigabe eines Dokumentes oder eine Ablehnung oder eine Freigabe unter bestimmten Vorbehalten entscheiden. Oder wenn es eine eher informellere Art ist, dann würde man einfach sagen, lieber Autor, hier hast du alles, hier hast du die Befunde, wir haben darüber geredet, du weißt, was zu tun ist, mach.
Wie schaffst du das, da muss ich jetzt mal in den Prozess rein, dass so ein Autor, wenn der das alles hört, dass der da nicht beleidigt ist? Also ich denke mal, wenn mir jemand sagt, hier, ja, das ist so und ich sehe das anders und alle prasseln auf mich ein hier mit ihren Befunden, da fühle ich mich vielleicht auch gar nicht so gut, ne?
Kann schon sein, ja. Natürlich, es braucht wirklich diesen guten Moderator, der versucht, alles auf sachlicher Ebene zu belassen.
Ja.
Das ist das eine. Aber das andere ist auch, perfekterweise ist jeder einmal Autor und einmal Reviewer. Und dann wird das ein Team, das sich zusammenspielt. Und die Vorgesetzten haben nichts darin verloren, diesen Prozess. Also niemand soll sich bemüßigt fühlen, nur weil ein Vorgesetzter drin sitzt, besonders gut dastehen zu wollen, entweder als Gutachter oder als Autor gut dastehen zu wollen, noch den anderen anzuschwärzen, weil man ihn nicht leiten kann vorm Chef, dann irgendwie den anschwärzen möchte. Deswegen gehören die gar nicht da rein.
Ah ja, okay, gut, das entspannt das natürlich schon mal. Und ich glaube auch gerade diese Wechselwirkung, mal ist einer der Autor, mal ist ja ein anderer der Autor und das Team findet sich dann darin. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, einfach auch zu sehen, ja, es ist ein Geben und Nehmen, ne?
Genau. Und wenn man mal gelernt hat als Autor, wie toll das ist, was da rauskommt, also wie viel besser einfach das Ding ist, was da rauskommt, und es bleibt ja bei mir, also ich bleibe die Autorin, aber es ist hinterher einfach besser, ist doch toll, oder?
Ja.
Die anderen haben mir geholfen, besser zu sein in meiner Arbeit, finde das prima.
Genau, Feedback ist das Frühstück der Champions, habe ich erst unlängst oder wieder so gelesen, ja.
Genau.
Ja, Maud, du hast ja vorher schon kurz erwähnt, die verschiedenen Review-Arten, dass es da Unterschiede gibt. Kannst du es da nochmal reinholen? Was gibt es denn für Review-Arten, die so in der Praxis auch relevant sind?
Also natürlich gibt es das informelle Review, also das, wo, wie du am Anfang gesagt hast, ich dir ein Dokument hinschmeiße und du guckst es mal eben schnell drüber und dann ist gut. Wie gut oder schlecht du das machst, keiner kann es nachvollziehen, keiner kann das sagen. Wenn man etwas formaler ist, dann würde man zum Beispiel ein Walkthrough machen. Ein Walkthrough ist ein Review, das eher keine Vorbereitung hat, in dem meistens auch nur der Autor durch so ein Dokument hindurchleitet, erklärt, was er sich bei was gedacht hat, auffordert, Alternativen zu nennen, Fragen beantwortet, auffordert, Fehler zu suchen. Das ist noch relativ informell. Meistens würde man das auch einfach nur notieren, direkt im Dokument, als Kommentar zum Beispiel, dass da was zu tun ist. Wenn man es systematischer machen will und wenn man vor allem wirklich nachhaltiger auch die Verbesserungen prüfen will, wenn man ein bisschen was mitarbeiten möchte, würde man eher eine Inspektion nehmen. Inspektionen sind das, wenn die Gutachter ihre Review-Vorbereitung wirklich im stillen Kämmerlein machen. Das heißt, jeder nimmt sich das Dokument, nimmt sich seinen Lesetechnik, seine Hilfsmittel, seine Vorgängerdokumente, was auch immer er hat, um dieses Dokument zu lesen, liest das, schreibt alle Befunde schön in eine Befundliste auf und schließt das dann wirklich komplett ab für sich. Dann kann man hinterher alle Reviewer darum bitten, die Befundlisten zuzusenden. Man würde sie vielleicht zusammenführen zu einer einzigen Befundliste, würde versuchen, über Duplikate schon mal herauszufiltern, vielleicht irgendwie die Majors, also die schwerwiegenden Sachen zu markieren. Und über diese schwerwiegenden Sachen könnte man eine Review-Sitzung machen. In dieser Review-Sitzung würden wir dann alle Gutachter zusammenfinden und sie würden sich mit dem Autor und einem Moderator unterhalten über diese Befunde.
Der Moderator
sorgt dann dafür, dass das möglichst glatt läuft.
Ja, also das heißt, da geht man dann nur mal die schwerwiegenden Befunde dann einfach durch in dieser Sitzung.
Genau, die schwerwiegenden Befunde, aber auch was wichtig ist, wenn Gutachter Fragen an den Autor haben, dann ist jetzt der Zeitpunkt, die zu stellen. Der Autor soll die dann auch beantworten. Und dann kann es sein, dass der Gutachter sagt, ja, aber die Antwort, die muss eigentlich im Dokument stehen. Dann wird daraus ein Befund. Oder der Gutachter sagt, danke, habe ich verstanden und alles gut. und dann wird das Befund quasi gestrichen.
Ja.
Genau. Und dann gibt es natürlich auch das technische Review. Das technische Review ist ein Review, das typischerweise gemacht wird von Dokumenten, die eine große Tragweite fürs Unternehmen haben. Also das Konzept für Mehrsprachigkeit oder für Mandantenfähigkeit oder eine plattformübergreifende Architektur oder irgendwas, was wirklich Konsequenzen hat. Mhm. Und für dieses technische Review würde ich nicht die Kollegen von dem Autor nehmen, sondern diejenigen, die Experten sind für ihr Thema. Also meistens auch den Chefarchitekten, einen Chefentwickler, einen Chef, keine Ahnung was, weil dort werden Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel für oder gegen das, was da beschrieben ist, oder für eine der Alternativen, die vorgestellt werden. Also das sind Dokumente, die vielleicht auch A, B, C, D als Alternativen vorstellen und ich entscheide mich dann am Ende für B, von mir aus.
Ja. Naja, auch was ja in der Praxis ja auch häufiger vorkommt. Ne? Also technisches Review, das kenne ich auch aus meinem Umfeld in den Projekten. Also das ist eigentlich die Review-Art, die ich da am meisten auch wahrnehme.
Ach, tatsächlich.
Also das, ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ja. Ah ja, sehr spannend.
Es ist eher Infektion, es gibt eigentlich alles, ja.
Ja. Ja, und ich meine, es ist natürlich in der Praxis immer auch die Frage dann, wie spannt sich das dazwischen auf? Na, es gibt wahrscheinlich auch so leichte Mischformen oder sowas, ne, je nach ja. Projekttyp oder welche Protagonisten da halt auch tätig sind. Ne?
Absolut, ja. Im Grunde muss jedes Unternehmen und jedes Projekt selber entscheiden, wie genau das Review für sie am optimalsten durchgeführt wird. Mit welchen Leuten, mit welchem formalen Kram, sage ich jetzt mal dazu. Ja. Oder wie informell es auch überhaupt sein darf. Was brauche ich wirklich, was muss ich wirklich dokumentieren und was kann ich alles auch ruhig lassen. Ja,
ja. Ja. Jetzt hast du ja vorher gesagt, das Management ist ja so eine ganz essentielle Säule da auch, damit dieser Rahmen überhaupt da ist, das auch gut durchzuführen, weil man braucht ja da einfach auch die Ressourcen und man muss sich das ja auch ein bisschen zeitlich auch alles einteilen, auch genügend Zeit für die Sitzungen, für die Vorbereitung zu haben. Wenn du jetzt mit so einem Geschäftsführer, mit so einer Führungskraft sprichst und die sagt, ja, was habe ich denn davon? Warum sollen wir jetzt Reviews machen? Was sind denn so deine drei Highlights, wo du sagst, deswegen müssen wir Reviews machen?
Eins der wesentlichen Highlights ist, dass jeder Fehler, den ich kurz danach finde, nachdem ich ihn eingebaut habe und ihn dann gleich wieder beseitigen kann, weil ich ihn aufgedeckt habe, dass dieser Fehler wesentlich günstiger zu beseitigen ist. Und wahrscheinlich bekannt, auch den Hörenden, Zuhörern allgemein bekannt, Barry Böhm hat mal gesagt, von jeder Phase zur nächsten verzehnfachen sich ungefähr die Kosten für einen Fehler. Und wenn ich eine User-Story habe und da ist irgendein Widerspruch zu einer anderen User-Story drin und ich finde das nicht. Und dann setze ich das um im Design und Implementierung und im Test finde ich es vielleicht auch nicht, aber der Kunde findet es. Und dann wird es teuer. Und zwar eben 10 mal 10 mal 10 mal 10, also 10.000-fach oder mehr teurer. Und allein das schon überzeugt viele Manager.
Ja.
Und wenn dann noch hinzukommt, dass das Team, das im Review drinne ist, auch unglaublich viel lernt. Die besten Reviews sind eigentlich die, wo die Autoren die Fehler, die sie oder die Befunde, die sie da eingebaut haben, nicht mehr machen in Zukunft. Sie lernen aus dem, was sie da falsch machen und es wird an sich besser. Und gleichzeitig wird vielleicht auch noch überlegt, wie können wir sicherstellen, dass der Befund nicht mehr auftaucht, weil wir eine Vorlage dafür geben, weil wir beim Erstellen schon irgendwelche Hilfsmittel an die Hand geben, dass das gar nicht mehr passieren kann. Und dann rechnet sich es erst recht.
Ja gut, das ist also diese Wissensverbreitung, dieses Wissen natürlich auch da beim Autor zu schaffen, diese Fehler nicht mehr zu machen. Ne? Und ich denke auch wahrscheinlich die Gutachter, ne, dass die auch einfach sich intensiver mit den Themen noch auseinandersetzen. Ne? Macht ja auch was mit einem
also
selbst.
Also Gutachter dann. Lernen natürlich, Entschuldigung, Gutachter lernen natürlich auch an dem Dokument, dass sie reviewen schon Dinge, die sie für ihre spätere Arbeit oft benötigen. Also das gründliche Lesen, was sie eigentlich sowieso irgendwann mal tun sollten, machen sie einfach nur früher.
Ja, das genau. Ja, das ist auch echt ein großer Vorteil. So, jetzt hast du mich als Manager überzeugt. Ich sagte, ja, Maud, das machen wir jetzt bei uns mit den Reviews. Aber jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was sind denn so die größten Fallstricke, wenn man beginnt, die das ins Stolpern bringen können?
Also einer der größten Fallstricke überhaupt ist, dem Review nicht genügend Zeit zu geben. das meint das einzelne Review. Also wenn ich den Reviewern sage, okay, wir machen alle Reviews und hier ist das Dokument und bis morgen hast du es gelesen und womöglich noch nicht in der normalen Arbeitszeit, weil das Projekt geht vor, was immer das dann bedeuten mag, diese Aussage, sondern irgendwie im Anschluss zum Beispiel die Fahrt nach Hause. Ne?
Ja.
Du fährst ja mit dem Zug oder mit dem Bus oder Straßenbahn, ist doch kein Problem, liest du mal schnell durch. Ist der Tod von Reviews natürlich. Mhm. Ein anderes Problem ist natürlich auch, wenn Management im Review zu eng beteiligt ist. Insbesondere bei Inspektionen, auch bei Walkthroughs, sollten überhaupt gar keine Vorgesetzten drin sitzen.
Mhm.
Na, damit ich einmal vermeide, dass die Gutachter oder auch der Autor sich für diesen in Gegenwart des Vorgesetzten anders verhalten.
Ja.
Aber auch, damit die Ergebnisse des Reviews gar nicht anders verwendet werden können als nur zur Korrektur des Dokumentes.
Hm.
Nicht etwa zum Bewerten von Leistungen.
Ja, ja.
So etwas. Das ist ebenfalls sofort der Tod eines Reviews.
Ja, ja. Das.
Und das Dritte ist es, wenn Moderatoren nicht existent sind oder nicht gut ausgebildet sind, weil eine gute Review-Sitzung, wenn man eine Sitzung wirklich macht, bedeutet, ich habe maximal 3 Minuten pro Befund.
Mhm.
Eher 1 Minute. Und das kann man sich schnell vorstellen, 1 Minute ist schnell vorbei. Mhm. Man muss also sehr gut moderieren können, sehr gut auf die wichtigen Dinge fokussieren können, damit die Diskussion nicht ausufern. Und insbesondere, dass die richtigen Leute an der Diskussion auch beteiligt sind, weil ganz oft im Review sitzen nicht die Leute, die diesen Befund wirklich diskutieren sollten, mit der Lösung, über die Lösung überlegen sollten, sondern es sind andere Personenkreise oft dann die richtigen.
Ja, ja. Jetzt sagst du, Moderator ist ganz wichtig. Wie lange braucht es denn, also du machst ja auch Schulungen für Moderatoren, wie lange braucht es denn, um so einen Moderator fit zu machen für ein Review?
Also, wenn ich Schulungen halte, sind das typischerweise 2 Tage Schulung. Also etwa einen Tag Schulung für alle Reviewer, nochmal 2 Tage für Moderatoren und dann geht es sofort in die erste Review-Sitzung.
Ah, ja.
Also dann sollen die gleich ihre erste Review-Sitzung vorbereiten, durchführen, wobei ich dann typischerweise in der Review-Sitzung dabei bin. Wir vereinbaren ein paar, sagen wir unter der Hand, ein paar Zeichen, ein paar Signale, wann ich zum Beispiel eingreife oder wann der Moderator meine Hilfe in einer bestimmten Form bekommen kann. Und meistens bin ich dann auch zusätzlich noch als Protokollantin unterwegs, damit der Moderator in aller Ruhe sich auf das Moderieren konzentrieren kann.
Ja.
Und natürlich gibt es hinterher ein Feedback von mir, was ist wie gelaufen und was machen wir nächstes Mal besser. Naja, und so 2, 3 Sitzungen maximal und dann ist das okay, dann läuft meistens das alleine. Und der Moderator kann mich ja bei Problempunkten, bei speziellen Situationen immer noch hinterher mal anrufen, mailen, keine Ahnung, fragen halt, was er tun soll.
Ja, also das Lernen am echten Exempel, das ist natürlich auch super, wo man wahrscheinlich am meisten Erfahrung auch einfach macht dann. Ne? Mhm.
Absolut, ja, genau.
Jetzt, was würdest du denn einem Team so vorschlagen, mit welchem Artefakt sollte man mit so einem Review beginnen? Wenn man das erste Review, womit legen wir los? Was wäre so ein guter Einstieg?
Also in meinen Schulungen benutze ich als allererstes Review-Objekt ein Kinderbuch. Ja, kannst du dir bestimmt vorstellen, ich habe davon mal 15 Exemplare geordert und mein Steuerberater und das Finanzamt waren ein bisschen mokiert darüber, was ich mit Kinderbüchern will. Aber es hat einen entscheidenden Vorteil. Erstens, jeder ist Experte dafür, irgendwo in einer gewissen Art und Weise. Zweitens, es ist vom Umfang her extrem klein.
Ja.
Es ist ganz wenig Text, ganz wenig, also 8 Seiten Bilder und Text und der Text ist ja ganz kurz. Und dieses Kinderbuch ist ja fertig gedruckt.
Ja.
Und trotzdem, die Befundliste ist irre lang, die wir da finden immer. Was zeigt, wie, wenn man wirklich mal gründlich und mit anderen Augen liest, um Fehler zu finden, wie viel auf einmal auftaucht an Fehler, an Problempunkten. Das macht es spannend und spaßig. Und dann lernt man, und vor allem kritisieren wir ja einen Autor, der gar nicht da ist.
Ja.
Ne? Das ist ja auch nochmal entlastend für alle. Keiner ist jetzt an den Pranger gestellt oder so. So, und wenn man das mal gelernt hat mit so einem ganz simplen Beispiel, dann nutzen wir ein beliebiges Dokument, meistens eher ein frühes Dokument, gerne nämlich was im Bereich der Anforderungen oder im Design, weil das oft noch entsprechende Tragweite hat, wenn wir da was finden, noch wirklich was beheben können. Und bitte kein Analysedokument oder Designdokument, das schon komplett umgesetzt ist, sondern etwas, was mitten im Projekt ist, weil das Projekt dann direkt was davon hat. Hm. Wir können direkt dieses Ding nutzen, was dann verbessert ist und können einfach bessere Qualität erzeugen am Ende. Hm. Und dieser Dokumenttyp, den gucken wir uns dann einfach an. Es gibt ein paar Reviews, habe ich früher vor allem sehr viel gemacht, weil wir noch, wo wir noch große Pflichtenhefte hatten. Da haben wir absichtlich Fehler eingefügt sogar, ja, für das, okay, für diese ersten Reviews. Der Autor und ich haben das dann gemeinsam gemacht und haben dann geguckt, was gefunden worden ist und was nicht. Ja. Ja. Das war immer sehr erhellend.
Also Fehler-Injection bei Reviews.
Der andere auch gefunden wird.
Ja. Bitte? Also Fehler-Injection bei Reviews sozusagen.
Genau, ja, genau, ja. Aber der Autor ist meistens überrascht, wie viel anderes gefunden wird. Er glaubt dann meistens am Anfang erstmal nur das, was er injiziert hat.
Ja, ja, genau.
Aber das ist nicht so.
Ja.
Und die Reviews sind überrascht, wie viel sie nicht finden, obwohl es drin ist.
Ja, ja. Ja, das glaube ich schon. Das ist ein spannendes Experiment auch. Ne? Ja.
Genau, ja, ja. Und dann, aber das machen wir höchstens einmal. Und ich mache das mit den in den agilen Welten, denen ich mich momentan mehr herumtreibe, nicht mehr tatsächlich, weil wir dort kleinere Projekte, kleinere Produkte haben, kleinere Review-Objekte haben. Und da sind genug Dinge drin, die wir so finden können. Das braucht nicht das unbedingt mehr. Ja,
ja, ja.
Also.
Ja, sehr spannend. Sag, jetzt ist ja in aller Munde KI, die jetzt Texte, ja, schreibt und ganz, ja, Bücher schreiben kann und Dokumente und umformuliert alles und alles. Wie, genau, was ist da so dein Blick drauf? Was macht das mit Reviews in Zukunft? Oder wird sich das auswirken oder eher nicht? Oder wie gehst du damit um?
Ja, gute Frage. Also KI ist ja erstmal nicht wirklich intelligent. KI ist etwas, was aus fertigen Dokumenten, eigentlich Daten, etwas Neues zusammenpuzzelt. Ja. Reviews könnten helfen, dass die Ausgangsbasis dessen, was die KI gefüttert bekommt, besser wird. Auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass eine KI einen Reviewer überhaupt irgendwie auch nur ansatzweise ersetzen kann. Weil in einem Review, wenn ich als Reviewer in einem stillen Kämmerlein sitze, dann nutze ich eine unglaubliche Vielzahl an Erfahrung, auch an Büchern, die ich einfach mal hinter mich greife und rausziehe aus dem Schrank und nachgucke, dann greife ich hier mal was ab, hier mal was ab. Und die Idee, was ich mir da angucke, das ist ja schon etwas, was eine große Erfahrung ist. Und ob man die KI im Moment schon so damit füttern kann, ich bin da sehr skeptisch. Mhm. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, falls jemand da mehr Ahnung hat. Mhm. Ich fange erst an, sich mit KI zu beschäftigen im Moment. Aber dass KIs und Reviews viel zusammen zu tun haben, sehe ich im Moment tatsächlich nicht.
Ja, ja, ich glaube auch, dass bei Reviews, da ist ja doch auch beim Gutachter wahrscheinlich eher mal so eine Assoziation, die dann kommt. Man liest einen Text, ne, und aus seinem Erfahrungsschatz heraus gibt es eine Assoziation, wo ich irgendwie denke, ah, da ist jetzt irgendwas gefällt mir daran nicht oder so. Und ich glaube, da ist schon noch, genau, sehr viel einfach auch, ja, Intuition, erfahrungsbasierte Intuition mit dabei. Ne? Und da tut sich natürlich eine KI auch noch schwer.
Ja, es sind auch Erfahrungen, die nicht aufgeschrieben sind tatsächlich und die eine KI nicht gefüttert bekommt. Mhm. Also die Erfahrung, da habe ich bei einem Vorgänger, Arbeitgeber mal ein Projekt gehabt, da ist das und das passiert.
Ja,
ja, das weiß die KI ja natürlich nicht. Ja. Oder im letzten Projekt hatten wir Diskussionen über, ja, da war die KI aber nicht dabei, dazugehört, hoffentlich nicht. Ja,
ja. Wer weiß, auch bald mal mithören dann. Ja. Ja, sehr interessant, wo sich das vielleicht noch hinentwickelt. Ne? Wir werden sehen. Ne?
Wir werden sehen, ja. Vielleicht unterhalten wir uns in 10 Jahren nochmal über das Thema ganz anders.
Genau, genau. Das könnte man schon dann machen, ja. Ja, liebe Maud, vielen lieben Dank, dass du hier Rede und Antwort gestanden bist. Und du hast ja noch ein kleines Highlight für unsere Hörer mitgebracht.
Ja, richtig. Ich habe an diesem Buch mitgeschrieben, das Reviews in der System- und Softwareentwicklung heißt. Und ich habe hier noch 5 Exemplare, die ich gerne denen verlosen möchte, die daran interessiert sind.
Oh, das ist natürlich ein super Angebot. Vielen Dank dafür. Wir werden in die Shownotes reinpacken, wie ihr damit teilnehmen könnt, damit ihr so ein Buch gewinnen könnt. Das ist eine ganz tolle Aktion. Danke, Maud, dass du das mitgebracht hast.
Gerne. Sehr gern.
Und wir werden das Buch natürlich reviewen. Ne? Also die 5 Leser, die müssen das dann auch reviewen.
Kleiner Tipp, das Deckblatt selbst, das Titelbild, hat mehrere Fehler.
Ah.
Und das sind einmal absichtlich gemacht. Und es ist deine erste Aufgabe, dieses Deckblatt, dieses Titelbild zu reviewen.
Ah, sehr spannend, sehr gut.
Das ist also ganz absichtlich. Und das Buch selbst hat auch innen drin noch einen ganz absichtlichen Fehler. Und den hat bis jetzt noch niemand gefunden.
Ah.
Also noch niemand ist zumindest auf mich zugekommen oder auf einen meiner beiden Kollegen zugekommen und hat gesagt, was habt ihr da euch dabei gedacht? Mhm. Wenn man mal das findet, weiß man sofort, dass das Absicht ist. Also so viel kann ich sagen. Es ist nichts Esoterisches. Aber ja, es hat noch niemand was gesagt dazu. Jeder müsste das aber sofort auffallen, wenn das wirklich gelesen hätte. Ja.
Ach, das ist ja super. Das ist ja jetzt fast schon ein Krimi hier, so ein bisschen Sherlock Holmes.
Ja, also kann man so sagen, genau.
Genau, ja. Also wer Interesse an dem Buch hat, dann...
Das ist eines der besten gereviewten Bücher überhaupt.
Ja, das muss es sein. Ne? Also, genau. Jemand Interesse hat, liebe Hörer, dann... In den Shownotes steht, wie ihr da mitmachen könnt, wie ihr das so ein Buch ergattern könnt, um dann den Fehler zu finden, der da eingebaut ist. Ja, Maud, genau. Einen herzlichen Dank, dass du dabei warst, dass du mal sehr das gut. Thema Reviews für uns aufgemacht hast, wie ich finde, auch in einer sehr leichtgewichtigen Art, was einfach auch die Schwere rausnimmt aus dem Thema, die manchmal da so ein bisschen drüber hängt. Und das finde ich ganz schön, dass man sich da einfach auch mal locker flockig ein bisschen spielerisch nähern kann. Und ja, vielen Dank, dass du da warst und bis bald.